Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 13. August 2024. Dominik Feusi und Markus Somm. Zuerst einmal ganz eine wichtige Mitteilung in eigener Sache. Es geht um Bern einfach live. Dominik, was müssen wir da wissen?
Ja, die Sommerferien sind durch. Wir gehen wieder auf Tour und zwar jeden Monat einig. Wir gehen auf Winterthur, auf Rapperswil, auf Baden und auf Zug und dann noch auf Zürich bis Ende Jahr. Und wenn ihr Abonnenten sind vom Nebelspalter, dann könnt ihr euch anmelden auf nebelspalter.ch/events. Ihr könnt dann auch Freunde mitnehmen, die noch nicht Abonnenten sind. Da freuen wir uns drauf. Und wenn ihr noch nicht Abonnenten sind und trotzdem kommen wollt, dann könnt ihr ein Abo lösen. Und dann könnt ihr euch einschreiben, anmelden für die Anlässe von August bis Dezember. Bern einfach live. Wir nehmen den Podcast vor und mit Publikum auf. Wir haben das schon ein paar Mal gemacht. Die regelmäßig zuhören, wissen das. Es sind immer tolle Anlässe, der Teil, den wir aufgenommen haben, aber natürlich noch der viel bessere Teil war der nachher, oder Markus?
Genau, und das verraten wir natürlich nicht, was wir dort alles sagen. Und was ich vielleicht auch noch wissen wollte, Dominik hat das jetzt ein bisschen zu sanftmütig gesagt, das ist natürlich klar, der nicht Abonnent ist, der muss ein Abonnement lösen, sonst kommt er aus dem Haus nicht mehr raus. Wir können den sperren, wir haben Security, wo einfach die Leute nachher am Ausgang hindern, selbstverständlich. Nein, Spass beiseite. Kommt unbedingt auf Winterthur nächste Woche. Bern einfach live. Eine riesige Sache und immer lustig. Und wir haben natürlich auch Freude, weil es ist vor dem Publikum immer eine andere Situation, ein anderes Feeling. Und wir haben das auch gern. Gut, gehen wir zu einem ganz anderen Thema, zu einem ernsten Thema, das die Schweiz bewegt, das ganz Schweiz bewegt. Nicht nur die Region Basel. Es geht um den Mord, kann man schon sagen, Tötung, wo vorgefallen ist am letzten Donnerstag und wo man auch weiss, der mutmaßliche Täter ist ein Wiederholungstäter. Da hat heute jetzt die Behörde müssen natürlich Stellung nehmen, hat eine grosse Pressekonferenz gemacht. Dominik, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
Ja, das Wichtigste und das Verrückteste finde ich, dass man alles ein bisschen rechtfertigt und sagt, es ist halt so Freigänge, auch von Leuten, die schon mal jemanden ermordet haben, sind gesetzlich vorgeschrieben. Und man hat zwar die Freigänge jetzt in den universitären psychiatrischen Kliniken gestoppt, aber nur bis morgen. Also bis morgen gehen in Basel wieder so Leute auf den sogenannten Freigang. Und der Regierungspräsident hat sich, Lukas Engelberger, hat sich entschuldigt bei den Opfern. Oder? Er hat, Zitat gesagt, falls sich der dringende Verdacht bestätigt, ist es so, dass wir als Kanton der Verantwortung nicht gerecht werden konnten. Ich bedauere das. Aber was man jetzt macht, das ist nicht bekannt worden.
Genau, und was natürlich wirklich, also das erste Mal, du hast es richtig erwähnt, also einfach alle Leute, die in der Region Basel daheim sind, einfach am Morgen dürfen ihr vielleicht bis um 9 Uhr, könnt ihr noch ein bisschen rumlaufen und dann aufpassen. He? Dann kommen alle Schwerkriminellen wieder raus und dürfen ein bisschen Ferien machen und ein bisschen rumlaufen und sich ein Bier nehmen und wenn sie Lust haben, können sie euch auch abstechen. Nein, ich meine, das ist einfach jenseits von Gut und Böse, was da läuft. Und wenn man nachher geht und jammern, wir sind bestürzt und ist halt das Gesetz, dann ändert das Gesetz. Und was mich auch stört, und das ist auch sehr typisch, oder wenn nachher der Engelberger, Lukas Engelberger sagt, der ganze Kanton. Nein, wir wollen die Menschen hören, wissen, wer ist verantwortlich. Und das ist eben auch so typisch für die heutige Zeit. Selbstverständlich ist das wieder eine grosse Kommission, die solche Sachen muss entscheiden. 8 bis 10 Leute sind in dieser Fachkommission. Niemand ist nachher schuld. Niemand trägt Verantwortung. Da geht es um Leben und Tod und da müsste eigentlich die Regelung so sein, dass ein Regierungsrat das ganz allein muss entscheiden. Der Justizdirektor muss das selber entscheiden und wenn etwas schief läuft, dann muss er auch hinstehen und dann langt es dann nicht, der ganze Kanton, warum nicht noch du noch? Warum nicht noch die Ukraine? Warum nicht noch die Sowjetunion? Alle tun sich jetzt entschuldigen. Das ist total typisch für den heutigen Geist von unserer Zeit, wo niemand mehr Verantwortung übernimmt für ganz, ganz schlimme Sachen.
Ja, das ist ein bisschen so. Es sind also nicht alle Schwerverbrecher, die morgen aus dem Freigang haben, aber es sind die, die so eine psychiatrische Geschichte haben, oder? Und das sind insgesamt 12 Menschen, hat man heute an einer Medienkonferenz in Basel gesagt. Man macht noch eine externe Untersuchung, die werde gemacht, vermutlich, das ist noch eine Abklärung, durch Experten von einer anderen forensischen Anstalt, also sprich vermutlich von einer anderen universitärischen psychiatrischen Klinik oder von einer Strafvollzugsbehörde. Und ich weiss gar nicht, eben, was das denn bringt und eben, ob man die Frage, die du aufwirfst, wer tut eigentlich am Schluss die Verantwortung übernehmen? Ist der Kanton, ist der Herr Engelberger, ist die Justizdirektorin? Ob man das wirklich abklärt, das ist am Schluss eben nicht eine Expertenfrage, glaube ich, sondern es ist eine politische Frage.
Genau, und dann können wir weiter in die Politik gehen, oder? Eigentlich haben wir ja eine Verwahrungsinitiative gehabt, die ist angenommen worden.
Ja, exakt. Dort
ist eigentlich der Sinn gewesen, das ist genau der Sinn gewesen, dass so ein Täter wie der Raphael Müller, man kann den Namen nennen, weil die Polizei selber hat ihn genannt, wo sie ihn noch gesucht haben, dass solche Leute wie Raphael Müller, wo eigentlich völlig klar ist, die haben einen Schaden, die muss man wahrscheinlich das Leben lang einsperren, weil es einfach zu viele Risiken gibt, dass die je wieder rauskommen, dass man solche Leute wirklich lebenslang verwahren. Und das Volk hat zugestimmt und die Stände auch. Und das ist jetzt eines der guten Beispiele, wo man sieht, wie Politiker den Willen vom Volk missachtet, nicht umsetzen, mit unglaublich vielen gescheiden, wahnsinnig gescheiden Argumenten. Aber dann muss ich sagen, die gescheiden Leute, die das machen, die sollen dann aber auch die Verantwortung übernehmen, vielleicht auch mit Haftung und so weiter. Eine 75-jährige Frau ist jetzt einfach tot, weil gewisse Leute das Gefühl haben, sie sind ach so differenziert und ach so intellektuell und so menschenrechtsfreundlich. Vielleicht da, Dominik, man hat ja wieder über das abgestimmt, auch im Parlament wieder, dass man die Verwahrungsinitiative wirklich ehrlich durchsetzt. Was ist da passiert?
Ja, es ist halt abgelehnt worden. Oder? Es dominiert halt immer dann, wenn nichts passiert, dominiert so ein bisschen die Hoffnung. Ja, es wird ja nicht so schlimm sein. Oder eben die unglaublich komplizierten Argumente, warum das trotzdem soll gemacht werden, so Freigänge. Wobei eben dann die Frage von der Verantwortung bleibt, wer übernimmt denn die Verantwortung für das Restrisiko? Sie wird eben, wie du erwähnt hast, vermutlich so ein bisschen zerfließt sie dann in den Gremien, die man dafür hat. Das ist abgelehnt worden, das letzte Mal in der Sommersession. Man hat sie verschiedene Medien offenbar mitbekommen, unter anderem Mauro Tuena hat das wieder mal gefordert, SVP-Nationalrat in Zürich. Ich muss wirklich sagen, dass natürlich eine liberale Gesellschaft hat immer Restrisiken und so. Oder wir dürfen nicht Auto verbieten, weil es jemanden im Verkehrsunfall gibt. Aber der Fall ist ja schon ein bisschen anderer. Da hat jemand ermordet und es gibt eine Abklärung dazu. Er war in der sogenannten kleinen Verwahrung. Mir schmeckt das einfach ein bisschen nach einer Halbverwahrung, weil man die ganze Verwahrung nicht aussprechen will. Und auch dort ist die Frage halt von der Verantwortung, die einfach im Raum stehen bleibt und jetzt mit ganz vielen Berichten und Expertenberichten und Interviews und weiss nicht was, wieder zerfrösen mal lässt.
Absolut. Und eben, ich finde, mit Liberal hat das natürlich in dem Sinn überhaupt nichts zu tun, weil letztlich, ich meine, da ist ja ein Risiko, das man sehr gut kennt.
Exakt, das ist der Unterschied.
So, bei einem Autounfall ist statistisch so unglaublich unwahrscheinlich, dass etwas passiert. Da ist etwas ganz anderes. Aber wenn einer schon zwei Leute umgebracht hat, und das ist bei dem Täter der Fall, dann weiss man ziemlich genau, der ist sehr, sehr gefährlich. Ich habe das Lustigste, habe ich gefunden, also das Tragischste, habe ich gefunden, wo die Polizei nachher den Täter gesucht hat, letzte Woche. Da haben sie eben den Namen angegeben, sie haben das Bild gezeigt. Das ist alles interessant übrigens, zeigt ja auch, wenn die Polizei wirklich weiss, jetzt müssen wir einen fassen, was für Informationen sie denn einem geben. Sie geben einem alles. Nur wenn sie das Gefühl haben, ja, wir müssen etwas vertuschen, dann geben sie einem die Informationen nicht. Und was interessant war, der Hinweis, danke für den Hinweis, ja, tun sie ihn nicht ansprechen, er ist gefährlich. Aha! Ja, und wenn der auf dem Freigang ist und ich im Kino hocke neben dem, dann dürfen wir nicht sagen, darf ich dir noch schnell ein bisschen Popcorn geben? Nein, er sticht mir dann runter. Und sie haben das gewusst. Sie haben das gewusst, dass der richtig gefährlich ist und geben dem Freigang. Ich muss einfach sagen, die Leute, die das entschieden haben, hoffentlich schlafen die nicht mehr gut, weil das ist einfach wahnsinnig. Da tut man einfach auf Kosten von der Sicherheit von der ganzen Bevölkerung einfach seine privat-moralischen Vorstellungen ausleben. Das geht nicht. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Wichtig, auch ein grosses, ja, wie soll ich sagen, grosses Thema an allen Grillöbenden zurzeit sind die neuen Plastikdeckel, die man nicht mehr wegnehmen kann. Weil die EU das Gefühl hat, wir sind dumm, wir sind einfach Kinder. Uns muss man einfach so dazu zwingen, zu unserem Glück. Da hat Alex Reichmuth eine sehr interessante Recherche gemacht heute im Nebelspalter. Dominik, was sind da die wichtigsten Punkte?
Ja, er hat einfach zusammengerechnet, was das kostet. Und er hat auch mit Firmen geredet, was sie das kostet, was sie müssen investieren müssen. Insbesondere auch mit einer Firma im Thurgau, wo offensichtlich, die heisst Corvallia Holding. Die produziert jährlich 80 Milliarden so von diesen Dächel. Und die hat müssen eine dreistellige Millionensumme investieren, um eine neue Dächel herstellen. Finden wir ja toll, ist typisch, dass die Schweiz noch, wir sind so innovativ, wir können das eben herstellen, so Sachen, auch wenn es komplett absurde Regelung ist. Er hat dann auch die Stimmen gesammelt, was das denn wirklich bringt, der Umwelt. Oder die Idee ist ja, dass es weniger Plastikgüssel gibt in der Umwelt, insbesondere in den Meer. Und ein Experten aus einer angesehenen Forschungsinstitution aus Deutschland sagt, das sei eine reine Symbolpolitik, die da gemacht werde. Und darum, es regt mich auch persönlich auf, das ist wirklich ein Blödsinn, der Deckel. Es ist für mich ein Sinnbild, und Theo ist wieder mal selber schuld, ein Sinnbild für den Bürokratenwahnsinn. Und auch dort, oder? Es geht jetzt doch nicht um Leben und Tod, aber auch dort, die Verantwortung für das übernimmt in dem Keiben Brüssel einfach niemand, oder?
Genau, das ist immer das Gleiche. Und deshalb sind natürlich Bürokraten grundsätzlich so Fan von der EU, weil dort niemand mehr muss hinstehen für Seich. Und das ist ja auch wieder so ein Seich, wo ich glaube, der Alex, ich bin jetzt gar nicht sicher, ob er das auch schon berechnet hat. Ich habe mich dann gefragt, oder? Eben, es ist ja, das Ziel ist ja, dass die Plastikdeckel eben von den Leuten nicht mehr am Boden gerührt werden oder in den See oder ins Meer. Jetzt, aber wenn man das nicht mehr trennen kann, soviel ich weiss, PET-Flaschen, und Plastikdeckel sind nicht das Gleiche. Das kann man nicht, also wenn man es wiederverwerten will, habe ich das Gefühl, man muss das dann gleich trennen. Also ich kann mir jetzt gut vorstellen, ich weiß es nicht, ist jetzt rein spekulativ.
Du bist nicht so im Recycling-Business tätig.
Nicht im Recycling-Business, aber ich bin ziemlich sicher, Dominik, ich kann mir gut vorstellen, dass man neue Maschinen braucht, die aussortieren, weil das ist hure mühsam. Jetzt sind die blöden Plastikdeckel noch beim Bettflaschen drauf. Wenn jemand zulässt,
genau,
und
da gehört, immer beides.
Ich umdilettieren im Recycling, genau. Wesen. Bitte tönt uns informieren, ob das nicht noch weitere Schwierigkeiten gibt.
bernd@nebelspalter.ch ja. Ist
genau, das. Und dann kann man vielleicht gerade schnell einen anderen Ärger loswerden. Habt ihr auch schon mal Haushaltspapier gekauft, das zertifiziert ist von der WWF, dieser birrenweichen Organisation, die behauptet, sie dürfen Tieren helfen, aber eigentlich schon ganz viele andere linke Anliegen dort vertreten. Also, das Haushaltspapier ist jetzt so, dass es ist jetzt so perforiert, dass man nicht mehr grössere Stücke Papier kann abreißen, so nur ganz kleine, so kleine, wo man eigentlich fast nie langt, wenn man etwas aufputzen will. Man muss immer wieder mehr rausnehmen. Es ist zum Kotzen. Und es ist wieder so eine verdammte Bevormundung, wo ich als Konsument, ich zahle denen für das hure Haushaltspapier. Und die müssen nicht mehr vorschreiben, wie viel Papier ich verwende. Ich hoffe auch, das Haushaltspapier wird nie mehr gekauft. Nie mehr gekauft. Muss man boykottieren.
Ich habe noch eine Lösung für den Deckel. Also wir müssen einfach in gut Schweizer Manier, muss halt jeder wieder ein Sackmesser im Sack haben. Victorinox empfehle ich. Ganz einfach wie früher. Und dann kann man immer den Deckel wunderbar abschneiden und das Problem ist gelöst.
Nein, da hast du noch ein Verletzungsrisiko.
Nein, komm, hör doch auf. Meinst du, da kommt Zuwa wieder?
Krankenkasse.
Beratungsstelle für Umwelt. Nein, ein Sackmesser ist immer die Lösung, Markus. Das verstehst du als Zürcher vielleicht nicht. Aber.
Also gut. Ja, Kanton Schweiz, Victorinox. Einfach noch ein Werbespot, der nicht zahlt ist. Eine der besten Firmen,
die wir haben. Hast du mich entdeckt, hast du mich durchschaut. Das ist jetzt
Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Auch eine schöne Geschichte, auch eine lustige Geschichte, wie sich zeigt bei den modernen Journalisten. Heute bei der Zürcher Zeitung am Sonntag arbeiten. Simon Marti und Daniel Friedli haben eine Geschichte gemacht, wo man von A bis Z gespürt, woher das kommt.
Ja, es ist wirklich eine tolle Geschichte. Der Titel ist «Abstimmung zum Autobahnausbau im Herbst». «Operiert der Bund wieder mit falschen Zahlen?» Fragezeichen. Müsst ihr euch merken. Ein Journalist tut immer dann ein Fragezeichen im Titel, wenn er eigentlich gar keine Geschichte hat, sondern einfach etwas will insinuieren. Und da ist es aber, ist wirklich der VCS hat offenbar Simon Marti und Daniel Friedli angerufen. Ich nehme mal an, am Freitagmittag. Ich weiß auch nicht genau. Und hat behauptet, oder, ja, es gäbe andere Zahlen zu den Staukosten, oder? Und das, also, muss vielleicht erklären, die Staustunden nehmen ja wahnsinnig zu, weil wir natürlich viel mehr Leute sind in dem Land und weil die Infrastruktur insbesondere, die von den Autobahnen, deren Entwicklung hinterher hinkt. Und trotzdem behauptet der Verkehrsclub von der Schweiz, der VCS, die Kosten gingen zurück. Und damit eben auch den Nutzen, wenn man dann im November bei der Abstimmung für die 6 Engpassbeseitigungen ist, weil man einfach die Formeln anpasst, weil man Parameter anders berechnet, was eine Staustunde pro Person kostet.
Da kann man natürlich verschiedener Meinung sein. Wir haben diese Studie noch nicht genau angeschaut.
Es ist ja nicht drin.
Es kann sein, dass es eine intelligente Studie gibt, die da zeigt, dass sie recht haben. Ich habe keine Ahnung. Der Punkt ist doch einfach der. Erstens, der Stau nimmt wahnsinnig zu. Das ist schon rein emotionales Problem. Und zweitens ist einfach völlig klar, die Autobahnen muss man ausbauen, weil, wo wir das Autobahnnetz geplant haben, das war Jahr 1960, da hat die Schweiz etwa 4 Millionen Einwohner gehabt. Jetzt haben wir dann bald 10, wenn es so weitergeht. Und man hat eigentlich das Autobahnnetz praktisch nicht angepasst. Man hat ein bisschen Kapazitäten ausgebaut. Gewisse Sachen hat man dann gemerkt, ja, müssen wir ein bisschen mehr haben. Aber letztlich ist es immer noch das Konzept aus den 50er Jahren, wo wir jetzt hier haben. Und ich weiss die Zahl nicht mehr, gell? 70% vom ganzen Personenverkehr.
Von auf dem 40% von den Gütern. Von den Personenkilometern werden auf den Autobahnen, die nur 3% vom Netz sind, abgewickelt, genau, also und 70% von den Güterkilometern. Also es ist auch einfach für die Versorgung. Alle die Linksgrünen, ihre Sojamilch und ihr Sojaplätzchen wird auf der Autobahn transportiert. Das ist genau. Halt einfach so.
Und es kommt nicht mehr zu euch heim. Genau. Es kommt nicht mehr zu euch heim. Auch das Haushaltspapier vom WWF kommt nicht mehr, wenn wir die Autobahnen nicht ausbauen. Da geht es nicht darum, wie viel das kostet, wie die Leute im Stau hocken, sondern es geht einfach darum, dass das Netz viel zu total überlastet ist und so die ganze Versorgung von unserem Land beeinträchtigt.
Ja, es ist einfach im Moment Mode, oder, dass man über Zahlen bei Abstimmungen unglaublich genau anschauen. Das ist an sich nicht schlecht. Aber es wird, das zeigt eben das Beispiel, oder? Es wird eben auch ein Humbug betrieben damit, oder? Indem man einfach irgendwelche Formeln ändert, damit die Aussage komplett andere ist. Und das ist ja bei der AHV, bei dem Thema, wo letzte Woche die Schlagzeilen dominiert hat, auch ein bisschen so gewesen, oder? Je nachdem, was für Annahmen du triffst, sieht halt die AHV-Rechnung extrem anders aus, oder? Insbesondere Wirtschaftsentwicklung spielt eine grosse Rolle und die Anzahl Leute, die arbeiten, spielt eine wahnsinnig grosse Rolle. Und das weiss man eigentlich schon seit 20 Jahren. Oder? Ich kann mich gut erinnern, der Alain Berset hat immer sich geweigert, das zu oft anzupassen. Ich glaube, man hat gesagt, man dürfe nur alle 3 oder alle 5 Jahre die Annahmen anpassen. Das, obwohl Staatssekretariat für Wirtschaft ja, ich glaube, zweimal im Jahr die Prognose tut ändern und anpassen. Und man hat einfach dann irgendwie hat man das Gefühl gehabt, ja, man will das nicht zu oft machen, weil es dann eben gerade nicht so schlecht ausgesehen hat. Und das ist einfach, ich finde einfach, man sollte vielleicht die Zahlengläubigkeit einmal in der Politik ein bisschen hinterfragen. Oder ich meine, du hast es vorhin erwähnt, die Engpassbeseitigungen von der Autobahnen, die sind einfach aus gesundem Menschenverstand nötig. Egal, ob es 184 Millionen Franken sind, wo Staustunden in Franken gerechnet reduziert werden, oder nur, was sagt der VCS, 65 Millionen pro Jahr. Das ist schlichtweg egal. Wir haben Stau und Stau ist nicht gut. Punkt.
Genau, also Common Sense in der Politik wäre wieder mal angesagt, aber Common Sense ist natürlich auch angesagt, wenn es um den Konsum geht von Rosé.
Ja.
Da hat Dominik sich also wirklich in ein Wespennest hineingesetzt, indem er so ganz veraltete Ansichten über den Rosé-Wein geäussert hat. Dominik, was hast du an neuen Erkenntnissen da gewonnen in deinen Ferien?
Ja, also du bist in der Ferien gewesen. Ich habe mit dem Stefan Milius über Rosé philosophiert. Wir sind uns einig gewesen, Rosé ist flüssiges Kopfweh, das kann man nicht trinken. Worauf ein Weinspezialist sich bei mir gemeldet hat, www.vogel.ch. Er hat gesagt, das stimmt also überhaupt nicht. Er schicke mir 2 Flaschen Rosé. Die erste habe ich gestern getrunken. Das ist ein Kretzer Lagrein 2023 und er ist wirklich gut gewesen. Und ich habe keinen Kopfweh gehabt. Das Allerbeste ist aber, er kommt aus der Klosterkellerei Muri Gries in Südtirol. Das ist das grosse, tolle Benediktinerkloster, wo sozusagen das Schwesterkloster ist von der allerschönsten Benediktinerabtei, die es je gegeben hat in der christlichen Geschichte, nämlich der von Muri im Freiamt.
Genau, und da muss man natürlich noch eine Geschichte erzählen, das ist nämlich eine ganz traurige Geschichte. Das Kloster in Muri im Freiamt ist gegründet worden, oder gestiftet worden, besser von den Habsburger, wo es noch wirklich richtige Aargauer gewesen sind. Und dann war ja Muri eines der wichtigsten Klöster, die dann nachher im Klosterstreit im Kanton Aargau einfach geschlossen worden ist von den Liberalen. Und die armen Siechen von Mönch, die haben ja dann müssen ausziehen und dann haben sie können in Südtirol. Und deshalb heisst das, ich glaube, früher hat das nicht Muri Gries geheißen.
Ja, genau.
Das heisst, nur wegen Muri, gell?
Genau.
Haben sie die paar Mönche noch aufgenommen, die armen Siechen, weil man hat ihnen alles unterstellt. Das sind so arme Benediktiner gewesen. Und ich gilt ja nicht unbedingt als pro-katholisch. Aber ich muss sagen, was das für ein Unrecht war, ja, wie man die Mönche behandelt hat, das war ganz, ganz schlimm gewesen. Schon nur deswegen müssen wir den Rosé trinken, zur Ehre vom Kloster Muri. Einmal, du hast völlig recht, das ist ein wunderschönes Kloster und es war wirklich ein wichtiges Kloster gewesen für die Schweiz. Also von dem her, nehmen den Rosé. Und ich muss Sie sagen, ich weiß nicht, was der Stefan Milius und dich geritten haben. Mich denke, das ist schon lange eigentlich vorbei. Der Rosé hat früher einen schlechten Ruf gehabt, aber hat massiv aufgeholt. Ich trinke, gerade wenn es so hure heiß ist, finde ich Rosé eine sehr gute Variante.
Also ich gebe zu, ich habe jahrelang kein Rosé mehr getrunken. Das letzte Mal irgendwie hat es doch die Mode gegeben, der Dole Blanche aus dem Wallis, also der als Weisswein vinifizierte Pinot Noir, gemischt mit Gamay, oder? Da kommt auch noch Chamay Gamay, haben wir alle gerne noch gesagt, oder? Nein, ich meine, dort habe ich wirklich Kopfweh gehabt und jetzt muss ich sagen, ja, ich mache nochmal Werbung, weinvogel.ch, Kretzer Lagrein 2023, sehr trinkbar, wunderbar. Es hat bei uns einen Rehrücken dazu gegeben, hat wunderbar gepasst.
Heieiei, jetzt hört aber auf. Gut, also in dem Sinn, das ist schöne Sommer. Sehr einfach. An dem 13. August 2024 ich freue mich auf Markus Somm auf nebelspalter.ch. Wenn ihr diese Art von Journalismus gut findet und wollt unterstützen, könnt ihr uns abonnieren, und zwar auf nebelspalter.ch. Zweitens, ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr Rosé trinkt. Und ihr müsst euch noch weniger entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. In dem Sinn wünschen wir einen schönen Abend. Bis morgen auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Habt's gut.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.